ETH hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von ETL hat Hoga informiert und diesmal zu einer wirklich krassen Sache. Wenn man die ganzen einzelnen Puzzleteile nämlich mal zusammensetzt, ergibt sich ein ganz neues Bild auf einmal. Es geht um die Kasse, es geht um Barzahlung oder eben auch nicht. Es geht um die Vorhaben der Regierung. Was hat sie angekündigt, was steht im Koalitionsvertrag und was bedeutet das alles für dich in der Praxis, in der Gastronomie und Hotellerie? Genau das will ich heute mit jemandem besprechen, der da mittendrin ist in der Beratung. Und das ist mein lieber Kollege Sebastian Schmidt aus Merseburg. Hallo Sebastian.
Hallo Erich, schöne Grüße aus Merseburg und schön, dass ich dabei sein kann.
Du, wir sind heute ganz gespannt auf deine Erfahrungen und wie das Ganze umgesetzt wird. Die Politik hat ja verkündet, man will ja Bürokratieentlastung nach vorne bringen, Ende der Bonpflicht. Auf der anderen Seite hört man dann wieder Kassenbesitzpflicht ab 100.000 Euro Umsatz und so weiter und so fort. Und natürlich unten in regelmäßiger Zeit, und das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr im Sommerloch der Medien wieder der Fall sein, wie viel Milliarden wohl an den Kassen betrogen wird. Und genau da will ja der Gesetzgeber gegen angehen und hat da diverse Regulierungen auf den Weg gebracht, um dieser ominösen offenen Ladenkasse Herr zu werden. Aber dass sie verboten wird, haben wir jetzt noch nicht gehört.
Nein, also genau. Ziel sollte sein, dass wir diese Themen heute alle mal ordnen, die du angesprochen hast. Und was die offene Ladenkasse anbelangt, ja, geht weiterhin, ist aber absolut natürlich die riskanteste Form der Kassenführung, ja, weil wir wissen alle, wir haben es mit bargeldintensiven Betrieben zu tun, ja, und eine offene Ladenkasse tatsächlich zu führen, ich kann es keinem Mandanten mehr raten, weil wir haben in der Regel die Einzelaufzeichnungspflicht, das heißt, ich muss so viel dokumentieren, ich habe so viel zu tun, um zu schreiben, ja, und das Thema kann natürlich viel besser eben durch eine PC-Kasse, durch eine Tablet-Kasse, durch eine Registrierkasse erfüllt werden. Es macht mich nicht nur weniger angreifbar gegenüber der Finanzverwaltung, sondern einfach eine riesige Komfortfunktion und ja eben halt auch betriebliche oder betriebswirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen. Eigentlich kann man keine dynamische Gastronomie mit einer offenen Ladenkasse betreiben. Ja. Also vielleicht mal sukzessive. Ich habe den Fall, ein Mandant, der macht mal eine Veranstaltung, hat da irgendwo einen Bierwagen, der sonst nie da ist und hat einfach nicht die technischen Voraussetzungen da. Und dann kann man das vielleicht mal anlassbezogen mit nutzen. Aber es ist eigentlich aus meiner Sicht nur eine Ergänzung in ganz besonderen Ausnahmefällen.
Ja, ja. Weihnachtsmärkte könnt ihr mir vielleicht auch noch vorstellen, aber nicht für den Hauptgeschäftsgang. Also du hast ja gerade gesagt, mit so einer Kasse verbinde ich ja immer drei Erwartungen. Da ist ja nicht nur die Feststellung auf der einen Seite der Erfassung der Finanzgrundlage oder der Besteuerungsgrundlage. Das ist ja auch, ich will ja nicht bestohlen werden. Das also sprich, dass es sichergestellt wird, dass die Umsätze des Unternehmens auch im Unternehmen landen. Ja. Und dann habe ich eben die dritte Funktion, diese betriebswirtschaftliche Funktion. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einen Betrieb zu führen, ohne die Nutzung einer Renner-Penner-Liste als Beispiel, um mein Angebot danach auszurichten. Also dieser Verzicht auf all diese Informationen zugunsten irgendwelcher kleinen Erleichterungen, die man sich bei der offenen Ladenkasse verspricht, die aber mehr als aufgefressen werden. Du hast es vorhin gerade gesagt, der Aufwand, der personelle Aufwand, selbst wenn ich mich als Unternehmer mit Mindestlohn hier an der Stelle taxiere, ist es, glaube ich, die teuerste Form der Kassenführung. Das heißt, Fazit an der Stelle, erlaubt, aber eigentlich sinnlos.
Korrekt, ja. Und das wird sich ja so ein Stück weit auch noch, wenn wir jetzt in den Koalitionsvertrag reinschauen, da steht ja jetzt was von einer Registrierkassenpflicht, Erich. Ne? Hast du sicher auch gelesen?
Ja, das ist jetzt bis 30. Juni ist ja noch die Frist. Ab dann muss man seine Kasse bei der Finanzverwaltung endlich angemeldet haben. Ich glaube, es hat ja seit 2023 gedauert, bis das jetzt überhaupt mal endlich gestartet ist. Jetzt läuft das Ganze. Also wer seit 1.1.25 seine Kasse bisher noch nicht gemeldet hat, hat jetzt noch ein paar Tage Zeit, das über die Bühne zu kriegen. Ansonsten ist er im Verzug und in Zukunft muss man dann jede Veränderung an der Kasse, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, korrigiere mich, innerhalb von 4 Wochen muss man sie anmelden oder auch abmelden, wenn sie eben nicht mehr im Verkehr ist.
Genau, also du sprichst jetzt die Kassenmeldepflicht an und da haben wir natürlich dieses Thema, dass das eine Vielzahl von Meldungen auch in Zukunft auslöst. Also jetzt nicht nur einmal eurem Steuerberater sagen, bitte melde meine Kasse an, sondern ich werbe dafür, idealerweise selber da auch eine Infrastruktur zu schaffen, weil ich muss jede Änderung, neue TSE oder ich habe mehrere Betriebsteile, mehrere Filialen und verlege eine Kasse von Betriebsteil A an Betriebsteil B. Oder ich habe eine Störung in meiner Kasse. Das alles muss zukünftig gemeldet werden. Und ja, also ich kenne wenige Steuerberater, die jubeln, sagen, ich mache das. Ja, und das ist halt, es gibt auch Kassensysteme, die können diese Meldungen selber auslösen. Ja, da vielleicht auch mal mit dem Kassenhersteller, Kassenaufsteller Kontakt aufnehmen und ansonsten vielleicht selber eben da eine Infrastruktur schaffen, damit man diese Meldungen zeitnah auch direkt selber per Elster versenden kann. Ne?
Also bei Elster geht das, über das Elster-Portal kann ich meine Kasse melden und da kriege ich dann auch alle Hinweise und Informationen, damit ich das auch gut ausfüllen kann. Wenn man sich jetzt das Puzzle, habe ich gesagt, wenn man sich die einzelnen Teile zusammenstellt, ergibt sich ein neues Bild. Jetzt haben wir diese Kassenmeldepflicht und die Finanzverwaltung, auf der einen Seite ein Hoch auf unserem Föderalismus, auf der anderen Seite arbeiten sie aber auch immer mehr zusammen oder Gott sei Dank arbeiten sie auch mehr zusammen. Diese Informationen sollen in ein Bundeszentralregister für Kassen oder sowas in der Art zusammengeführt werden. Ist das richtig?
Genau, also nach dem, was da zu lesen ist, wird ein bundesweites Kassenregister von der Finanzverwaltung gesammelt, damit man eben letztendlich auch eben Betrug Betrugstaktiken bundesweit transparent durchschauen kann. Und dieses Kassenregister, ja, da laufen die ganzen Kassenmeldungen ein. Ziel ist es dann eben letztendlich auch, damit die Finanzverwaltung und die einzelnen Finanzämter auf Knopfdruck sehen können, ja, wer hat schon eine Kassenmeldung abgegeben? Da wird wohl alles in Ordnung sein. Und wo gibt es noch gar keine Kassenmeldung oder eine unplausible Kassenmeldung, dann werden natürlich die knappen Prüfressourcen, die auch die Finanzverwaltung hat, auch da gibt es einen Fachkräftemangel, verstärkt dort eingesetzt werden. Ja.
Wenn man sich daran erinnert, wir hatten das mal in einer früheren Ausgabe, lass es schon 2 oder 3 Jahre her sein, da ist das Risikomanagement der Finanzverwaltung 2.0 ausgelobt worden. Da hat der digitale Feldzug gegen Umsatzsteuerbetrug, Verkürzung quasi seinen Anfang genommen. Und das reiht sich jetzt alles so nacheinander auf, die Lücken schließen sich. Das heißt, wer keine Kasse gemeldet hat, also professionell Gastronomie betreibt und keine Kasse gemeldet hat, steht jetzt dann plötzlich auf der Besuchsliste ganz oben. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also ich stelle mir das jedenfalls vor. Wir werden es sehen. Wir haben jetzt noch bis zum 31.07. Zeit, dass diese Bestandskassen gemeldet werden.
Jetzt sagst du 31.07. Ich habe vorhin 30.06. gesagt. Jetzt darf man nicht verwirren.
Okay.
Ich glaube, du hast recht, weil es ist nämlich, man hat 4 Wochen Zeit. Es gibt die Übergangsfrist bis zum 30.06. Ja. Und dann hat man 4 Wochen Zeit, die Kasse zu melden. Das heißt, allerspätestens bis Ende Juli muss sie gemeldet sein.
Genau, das war jetzt auch mein Kenntnisstand, dass wir eben da jetzt noch bis 31.07. Zeit haben. Aber am besten natürlich so schnell, wie es geht, ne? Weil man kann sich da jetzt ruhig schon mal drum kümmern, ja. Prinzipiell muss man sagen, diese Kassenmeldepflicht, die gibt es ja schon seit 2020, war aber zweimal oder mehrmals ausgesetzt worden, weil es die Finanzverwaltung selber gar nicht hinbekommen hat, dass die Elster-Schnittstelle funktioniert. Ja, und jetzt seit dem Januar funktioniert das. Und jetzt wird auch erwartet, dass wir innerhalb von 6-7 Monaten wohl über 2 Millionen Meldungen werden, so von der, habe ich gelesen, erwartet. Gibt noch, anders als bei der Grundsteuerwerterklärung, damals keine Zwischenstatistiken, habe ich heute auch nochmal geschaut, wie viel denn schon gemeldet haben. Aber es gibt wohl Brancheninsider, die denken, dass aktuell es noch ein einstelliger Prozentbetrag ist, der letztendlich erst gemeldet wurde. Aber hier unbedingt aktiv werden. Ansonsten ist aus meiner Sicht, ja, eben fast die Einladung zu einer Kassennachschau in Zukunft.
Jetzt hat der Gesetzgeber, um dieses Bild zu komplettieren, ja mal die Bonpflicht eingeführt gehabt und hat gesagt, so Leute, ihr müsst jetzt alle einen Bon ausgeben. Dann gab es einen großen Aufschrei, die Thermobon-Lobby hat sich gefreut, andere weniger. Und jetzt ist es aber so, im Alltag, wenn man eben, egal wo man hingeht, man wird gefragt, ob man einen Bon haben möchte und dann wird er eben nicht ausgegeben oder digital angezeigt. Ich kann ihn dann auf mein Handy scannen. Jetzt soll das aufhören. Die Italiener haben das ja von Anfang an anders gemacht. Da war ja der Gast quasi mitverpflichtet, den Bon mitzunehmen. Bei uns war das nicht so. Ist das quasi schon der Anfang vom Ende gewesen, der Bonpflicht? War das ein Konstruktionsfehler?
Ja, also ich glaube auch schon, dass es letztendlich die Ziele, die man erreichen wollte mit der Bonpflicht, eben letztendlich auch eine Betrugsprävention letztendlich hinzubekommen, dass das nie wirklich funktioniert hat. Der Druck der Lobby, auch von Umweltverbänden, letztendlich jetzt eben diese Belege nicht mehr ausdrucken zu müssen, der war schon recht groß. Und deswegen steht es ja jetzt auch als Vorhaben im Koalitionsvertrag drin, dass die Bonpflicht wieder abgeschafft werden soll. Und ja, müssen wir mal schauen. Also ich denke, das wird wohl frühestens 2026 irgendwann der Fall sein, dass das kommen könnte.
Ja. Das ist ja, also Bonpflicht, also bonieren muss er ja trotzdem weiterhin, aber die Bonausgabe ist dann nicht mehr verpflichtend in dieser Form. Dafür hat man sich was anderes einfallen lassen. Liest man doch in diesem Dokument, in diesem Entwurf oder in diesem Koalitionsvertrag, da drinnen steht, eben das Thema digitale Zahlarten sollen akzeptiert werden oder sollen verpflichtet akzeptiert werden. Wie ist da der Stand?
Das zum einen, aber ich glaube auch eher, dass die generelle Registrierkassenpflicht, die steht auch im Koalitionsvertrag drin, die soll für alle Unternehmen kommen, die über 100.000 Euro Jahresumsatz haben. Ja, und das wird wohl dann eher dieses Gegenstück sein, okay, die Bonpflicht entfällt, aber alle professionellen Betriebe, also mit mehr als 100.000 Euro Umsatz, die brauchen in Zukunft eine elektronische Registrierkasse. Und für die würde in der Tat, was wir am Anfang gesagt haben, die jetzt noch bestehende offene Ladenkasse wegfallen. Ja. Und das ist jetzt aus meiner Sicht eher dieser Lückenschluss, Bonausgabe, ja, zumindest laut Steuerrecht kann auf die verzichtet werden in Zukunft, aber dafür kommt eben die Registrierkassenpflicht für Betriebe ab 100.000 Euro Jahresumsatz.
Jetzt ist so, dass mit diesen unbaren Zahlarten im Vergleich zum Bargeld, das sagte der eine oder andere Mensch, das kostet ja alles so viele Gebühren, sprich, der vergleicht das dann auch nicht, was er an Personalkosten fürs Bargeldhandling, das hatten wir ja vorhin gerade eingangs ja schon gehabt, also wie viel ihm wirklich die Handhabung von Bargeld kostet. Da gibt's ja diesen Internet-Meme mit diesen 50-Euro-Schein, der immer weitergegeben wird vom Friseur, vom Taxi und so weiter in die Gastronomie und immer steht da 50 Euro drauf, das ist schon ganz richtig. Aber die Kosten der Handhabung, das Zählen und so weiter und so fort und die Arbeitszeit, die diese Handhabung des Scheins kostet, das ist natürlich nicht mit dabei. Das sieht man dem Schein auch nicht an. Die Kosten entstehen dann quasi im Verborgenen.
Genau. Also da sprichst du jetzt ein zweites Thema an, was wir im Koalitionsvertrag finden. Das ist eben die Verpflichtung, dass in Zukunft eine unbare Zahlart angeboten werden soll. Ja. Da steht übrigens auch nichts drin von einer Regelung, dass 100.000 Euro Umsatz die kleinen Betriebe davon vorgenommen sind. Wie das dann in der Praxis funktioniert, wer weiß. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass eben das Thema unbare Zahlarten eben auch seitens des Gesetzgebers da ein gewisser Druck entsteht, den Trend zur unbaren Zahlung, der aus meiner Sicht auch betriebswirtschaftlich, so wie du das ansprichst, auch schon Sinn macht. Aber das wird jetzt auch eben auch noch steuerrechtlich flankiert, dass ich in Zukunft wohl eine unbare Zahlart anbieten muss. Ja. Und ja.
Wie ist denn das eine persönliche Einschätzung? Glaubst du, das wird zum 1.1.26 so kommen? Ich habe ja da auch eine Meinung zu, aber was denkst du?
Ja, also es soll in Schritten kommen, ja. Also das steht wohl so drin und könnte mir schon vorstellen, dass das für größere Betriebe, wenn sie es nicht sowieso schon machen, also professionelle Gastronomie, Hotellerie sowieso, da werden wir das Thema nicht mehr haben. Da ist es eben so, dass sowieso schon eine unbare Zahlungsart angeboten werden wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es im Jahr 2026 auch für mittelgroße Betriebe, die es bisher noch nicht machen, Pflicht werden wird.
Ja, ich glaube es auch, ehrlich gesagt. Und zwar, dass das, wenn dann wahrscheinlich sogar ein recht großer Schritt sein könnte, der da gegangen wird, weil im Vergleich zu den anderen guten Vorhaben, die alle in diesem Vertrag drinnen stehen und dann unter dem Dogma stehen, dass der Finanzierungsvorbehalt hier an dieser Stelle eben kaum Kosten anfallen. Aufgeben der Bonpflicht, also das hat jetzt keine Kosten für den Staat großartig, also das kann man leicht beschließen und schon wieder hat man quasi einen Punkt auf seiner Agenda, wo man Haken setzen kann, haben wir umgesetzt. Ja, glaube ich, wird so kommen. Grundsätzlich ist ja, wenn man sich, es gibt eine tolle Statistik von der Europäischen Zentralbank, wie wir Europäer an welchen Orten, in welchen Höhen, wann, wie bar oder unbar oder überhaupt am liebsten bezahlen. Das ist eine interessante Statistik, wird glaube ich einmal im Jahr wird die veröffentlicht, kann man das sich angucken. Da sieht man, dass Deutschland noch immer eins der Länder mit dem großen Bargeldanteil ist. Also niemand will ja das Bargeld jetzt an der Stelle abschaffen. Hat seine Daseinsberechtigung. Bargeld an sich ist ja auch gut, aber in der Gastronomie, im professionellen Umfeld ist hier an der Stelle das vielleicht sogar eher mit mehr Risiken als Chancen verbunden. Denn man liest also wirklich seit Jahren, Jahrzehnten unbare Zahlarten verführen. Man gibt auch mehr aus als mit Bargeld.
Absolut, ja. Also ein Mandant, der bei mir sagt, er möchte keine unbaren Zahlungen anbieten, da habe ich immer eine schöne Statistik auch dazu, ist erwarten mittlerweile 20-22%, je nachdem, welche Umfrage und Statistik man sich anschaut, die erwarten unbare Zahlungsarten und die brechen den Kauf tatsächlich ab oder gehen eben nicht über meine Türschwelle, wenn sie da so ein Schild sehen, only cash. Ja, gerade Touristen, USA, Nordeuropa, da wird fast 100% in der Gastronomie mit Bargeld bezahlt und dieser Umsatz fehlt mir. Ja? Und wenn jeder Fünfte nicht kommt.
Also hast du dich versprochen.
Genau, Entschuldigung.
Mit unbaren Zahlarten. Genau. Ja, das ist, wer einmal durch Skandinavien reist, wird feststellen bei der Ausreise, dass er gar kein Bargeld in der Hand hatte. Das ist genau. Also, tatsächlich so. Und ist nicht gut, wenn man darauf verzichtet, also betriebswirtschaftlich von wenig Nutzen. Wie ist denn deine Erfahrung mit deinen Mandanten, die aber jetzt dem Bargeld so ein bisschen den Rücken kehren und sich für die Kartenzahlungen und so weiter öffnen? Wie sind da die Erfahrungen?
Also generell nirgendwo, dass irgendwas Negatives passiert ist. Die Buchhaltung wird ein Stück weit natürlich vereinfacht, weil ich habe da das Thema der ganzen Kassenbuchführung, was ich ja täglich führen muss, ist eigentlich weg. Dann das ganze Thema des Handlings, du hast das vorhin angesprochen, das muss ja jemand zählen, das muss jemand zur Bank bringen, das ist Zeit, das ist aber auch noch ein ganz großer Aspekt ist das Thema des Betrugs. Also ich habe einen Mandanten, der hat mehrere Betriebe und hat die komplett in einer recht konsequenten Aktion von heute auf morgen auf bargeldlos umgestellt. Also er hat nur noch bargeldlose Zahlungen, die er anbietet. Und was ist dort passiert? Wir haben sprunghafte Umsatzanstiege in einigen Betrieben gehabt und dazu auch noch einen verhältnismäßig hoher Anteil an Mitarbeiterkündigungen. Du kannst dir da vielleicht vorstellen, was dort passiert war.
Ja, die Mitarbeiter waren unzufrieden. Die sind gegangen, weil sie nicht mehr happy waren.
Genau, weil man da vielleicht eben halt auch Betrug gegenüber dem Arbeitgeber nicht mehr so einfach durchführen konnte. Ne? Also gibt da ja so zwei Begriffe, Sweethearting und Trinkgeldtrippe. Das gibt's dann nicht mehr, ja.
Ja, das sagen mir was die Begriffe. Sweethearting ist ja wirklich, wie der Name sagt, Sweetheart. Ich habe irgendwelche Freunde, denen ich quasi dann, ja, ist schon okay, geht aufs Haus, so nach dem Motto. Und das ist ja noch quasi die harmlose Version und die weniger harmlose, also ist auch nicht harmlos, will ich jetzt gar nicht kleinreden, ist schon ein ganz klares Foulspiel. Aber das noch viel schlimmere Foulspiel ist dann, wenn man eben diese Ware auf eigene Rechnung verkauft und quasi die Ware des Arbeitgebers nimmt und dann damit auch noch Umsatz macht. Das ist dann so ein wirklich harter Betrug soll es auf jeden Fall nicht geben. Das heißt, bei ihm haben die Wareneinsätze einen großen Schritt nach unten gemacht, die Umsätze einen großen Schritt nach oben. Und hat er das Personalproblem in den Griff bekommen?
Sicher, ja. Also hatte das Glück gehabt, eben halt auch in der Stadt aktiv zu sein, wo es da auch noch genügend Mitarbeiter gibt, die dann eben auch zu den normalen Fernbedingungen bereit waren, für ihn zu arbeiten.
Ja. Okay, das ist gut. Ja, im Zweifel kann
Und es ist ja auch so, genau, auch normales Trinkgeld, ja, das ist ja auch immer so ein Thema, was dann immer kommt, naja, die Mitarbeiter, die wollen das Trinkgeld nur in bar haben, ist Quatsch. Man kriegt das buchhalterisch alles gut gelöst, auch unbares Trinkgeld den Mitarbeitern sauber eben auszuzahlen, sind die auch happy. Und auch hier gibt es Statistiken, es wird mehr Trinkgeld gegeben, wenn ich das elektronisch geben kann, als eben nur per bar.
Das ist ein guter Punkt, dass du das mit ansprichst. Buchhalterisch kriegt ihr das sauber hin. Worauf muss ich dann als Unternehmer hier besonders achten, damit ich diesen Begriff sauber bei dir erfülle?
Naja, ich brauche schon letztendlich erstmal eine Art Verfahrensdokumentation. Ja.
Ah, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder, dieses genau. Tolle V-Wort.
Und da sollte eben drinstehen, wie gehe ich generell in meinen Betrieben, in meinen Unternehmen mit dem Thema Trinkgeld um. Ja? Und wenn ich mir hier Regeln auferlege, die auch dann konsequent beachte, wichtig natürlich, wenn ich jetzt einen Einzelunternehmer habe, ja, oder der Inhaber selber, ne, der darf es natürlich nicht bekommen. Es muss eben sichergestellt sein, dass das Trinkgeld eben direkt an die Mitarbeiter, an die Angestellten geht. Das bekommt man aber hin durch gute Regelungen in der Verfahrensdokumentation, die dann eben letztendlich dann auch in den Prozess der Lohnbuchhaltung mit eingreifen. Und wir haben es dann für unsere Mandanten meistens so gelöst, dass das eben aufgezeichnet wird und im Folgemonat entweder dann direkt mit überwiesen wird als SV und lohnsteuerfreier Gehaltsbestandteil, die Auskehrung des Trinkgelds. Ja. Es kommt eben quasi nur mal kurz in den Abrechnungskreislauf des Arbeitgebers, so wird das jetzt ganz theoretisch genannt. Aber wenn es dann eben zeitnah wieder ausgekehrt wird, ist alles okay.
Also ich meine noch mitgeschnitten zu haben an der Stelle, dass der Arbeitgeber also wirklich dieses Dokumentieren, dass er nur die Transportfunktion innehat. Das heißt, er transportiert das Geld vom quasi Spender, vom Trinkgeldspender hin zum Empfänger und hat dazwischen seine Finger nicht im Spiel, auf gar keinen Fall. Also er darf es nur transportieren, er darf nicht entscheiden, wer wie viel kriegt und so weiter und so fort, weil dann würde es sozialversicherungspflichtig und lohnsteuerpflichtiger Lohn werden und dann spielt es gar keine Rolle, ob das von einem Gast kommt und so weiter. Ja, okay, super. So. Also klasse, dass du darauf achtest, dass ich denke, neben dem vorhin so sag ich mal, befürchteten Finanzamt darf man nicht unterschätzen, Sozialversicherungsprüfungen können es auch ganz schön kräftig in sich haben.
Absolut, ja. Also immer diese Statistiken gesehen, wie viel Milliarden angeblich jetzt Steuerbetrug durch Betrug in der Branche stattfindet. Wenn man dann eben noch dann die SV mit draufrechnet, dann verdoppeln sich dann teilweise fast die Zahlen. Ja.
Das gilt es zu vermeiden und zu reduzieren. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es jemals ganz vermeiden kann. Aber fassen wir mal kurz zusammen. Die wichtigsten Punkte aus unserem Gespräch heute waren auf der einen Seite das eigene Kassensystem. Prüfen, checken, stimmen die Stammdaten, stimmen die Angaben bei der TSE und so weiter alles überein und ist die Kasse gemeldet. Das war quasi Schritt eins. Das zweite ist, diesen Elster-Zugang, sich da die Infrastruktur zu legen, dass man Veränderungen an der Kasse und so weiter selber melden kann, wenn es nicht automatisiert aus dem System herausgeht. Das ist ein Trend, eine sinnvolle Weiterentwicklung bei den Kassensystemen, dass sie sich diesbezüglich selber an- und abmelden können. Das ist auf jeden Fall hilfreich im Jahre 2025 und danach. Dann haben wir noch das Thema digitale Zahlarten, sich damit auseinandersetzen, was führe ich ein? Da muss man jetzt ja vielleicht auch nicht unbedingt mit den positiven Nebeneffekten abwarten, bis 2026 ist und einen die Regierung dazu zwingt, sondern die kann man ja jetzt auch schon erschließen. Das wäre dann quasi der Punkt 3. Vielleicht noch einmal kurz, da gibt es ja große Unterschiede, ob Kreditkarte oder die Girocard und so weiter. Die Lastschrift ist ja wesentlich günstiger. An der Stelle vielleicht zweckdienlicher Hinweis, wenn dann Lastschrift, dann eher mit PIN als mit Unterschrift, oder? Weil bei mit Lastschrift, mit Unterschrift, die EC-Karte.
Das ist dann selten, ja, das wird immer weniger.
Das wird weniger, weil auch betrugsanfälliger, also auch von Seiten der Gäste, dass dann einfach behauptet wird, nee, ich wage ja gar nicht in diesem Restaurant und dass das dann zurückgezogen wird. Also wenn dann eher mit PIN, ist dann an der Stelle etwas sicherer. Aber dann kann ich auch bei den Gebühren hier noch erheblich sparen, weiß aber trotzdem, dass ich dann an der Stelle dann auf viele potenzielle Umsätze verzichte, die eben gewohnt sind, mit, weiß ich nicht, der Uhr zu zahlen oder was auch immer. Ja, dann wäre noch der letzte Punkt gewesen, die Mitarbeiter zu schulen und sie mit auf den Weg zu nehmen in diese neue Welt, in diese neue Abrechnungswelt. Was ist da dein Tipp an deine Mandanten? Was sollen sie den Mitarbeitern mit auf den Weg geben?
Naja, jetzt erstmal so ganz ad hoc das Thema eben der Kassenmeldepflicht, dass die eben auch wissen, okay, die Kasse ist jetzt beim Finanzamt gemeldet und falls die mal ausfällt, falls die eine Störung hat, falls die TSE ausfällt, da muss es die Info geben an den Chef, ja, dass dann eben entsprechend dann auch die entsprechende Meldung per Elster über den Ausstieg des Kassensystems veranlasst werden kann. Das ist aus meiner Sicht eine ganz dringende Mitarbeiterschulung, dass das diese Information erstmal weitergeht. Und ansonsten, ja, die Mitarbeiter sollten das Kassensystem beherrschen, ja. Also da auch ein Augenmerk drauf legen, dass wenn man hier merkt, ach, das sind immer wieder sehr viele hohe Stornos, immer von demselben Kellner, von demselben Mitarbeiter, dann eben einfach auch mal eine Schulung letztendlich da die Zeit investieren, damit das hier reibungsloser dann funktioniert, weil auch dann wiederum wird die ganze Finanzbuchhaltung, ja, das ist ja ein Vorsystem, die Kasse, was in die Finanzbuchhaltung reingeht, wird sich das dann auch nützlich niederschlagen.
Sehr gut. Also Sebastian, dann gönnen wir vielen unserer Zuhörer die tollen Erfahrungen, die dein Mandant gemacht hat beim Umstellen auf die unbaren Zahlarten only. Das ist es ist erlaubt. Fragen mich manchmal welche, ja, darf ich das denn überhaupt, dass ich gar kein Bargeld annehme? Darf ich das an die Tür schreiben?
Also aus meiner Sicht ja. Bin jetzt nicht der Jurist, ja, aber bekommen wir sicher auch nochmal abschließend geklärt. Ja. Aber es ist ja mein Hausrecht zu sagen, okay, ich verkaufe eine Dienstleistung und was ich dann dafür haben möchte. Aus meiner Sicht, das ist schon erlaubt, ja.
Ja, also muss ja quasi fast sein, in Berlin vor der Tür haben wir es ja auch allgegenwärtig. Also, dann vielen herzlichen Dank, toi toi toi. Und wenn es etwas zu vermelden gibt, dann sind wir auf jeden Fall wieder dabei mit ETH Latoga informiert.
Das war ETH Latoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.